Bevor es mit der Folge heute losgeht, erstmal ein kurzer Hinweis. Ihr hört die kostenlose Folge am Sonntag von Insert Moin. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag gibt es dieses Jahr neue Folgen und Sonntag dann die freie Folge für alle. Die Folgen unter der Woche sind Patreon und Steady exklusiv. Dort findet ihr auch dann eine Möglichkeit, diesen Podcast zu abonnieren und dieses Projekt zu finanzieren, denn wir sind komplett werbefrei. Das wollen wir auch natürlich dieses Jahr bleiben und deswegen brauchen wir eure Unterstützung auf patreon.com/insertmoin. Oder steadyhq.com/insertmoin. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann Zugriff auf alle Folgen und natürlich auch rückwirkend auf alle Folgen in unserem Archiv. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss! Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Heute an diesem wunderschönen Sonntag haben wir unsere freie Folge der Woche. Und heute haben wir gedacht, machen wir mal eine News-Folge. Le News, das ist unser Format, was ich mit dem wunderbaren Robin mache. Guten Morgen nach München.
Wunderschönen guten Morgen, Manu.
Und wir kehren für euch die News der Woche oder der letzten Tage und Wochen zusammen. Blicken ein bisschen über den Tellerrand der Spiele hinaus in die Branche und fassen für euch zusammen und ordnen vor allem für euch ein, was da draußen so passiert ist. Das kann alles sein von irgendwelchen Fördertöpfen, die mal ausgeschüttet und dann mal wieder hastig eingekehrt werden, über politische Themen hin zu E-Sport oder diese Woche eben auch viele Themen, die durch den Coronavirus oder durch die Panik daraus entstehen oder verschoben werden. Und natürlich geht es dann auch mal um vielleicht solche Sachen, wie die irgendwie spielerelevant sind. Das heißt, wir blicken rein in die Woche und natürlich steht die Covid-19/Corona-Geschichte auch ein bisschen im Mittelpunkt, weil sich sehr viele Sachen in Bezugnahme daraufhin verschoben haben. Aber vorher gibt es ein kleines Update. Robin, du bist ja unser Experte für alle Fragen, die mit den Fördertöpfen zu tun haben. Wir haben in den letzten Monaten und Wochen sehr oft über die Bundesförderung für Spiele und Spieleentwicklerstudios gesprochen. Da gab es jetzt ein bisschen ein Hin und Her und da haben wir ein kleines Update, weil die EU sich jetzt mehr oder weniger eingemischt hat und mal einen Punkt gesetzt hat.
Beziehungsweise es gibt zwei Neuigkeiten. Wir hatten im ersten Anlauf erst die kleine Förderung, also diese Bundesförderung ist deswegen so neu, weil es derzeit eigentlich nur Länderförderung gibt für Games und seit letztem Jahr gibt es dann auch diese Bundesförderung und in der Bundesförderung konnten insgesamt Mittel von 250 Millionen über den Verlauf der nächsten 5 Jahre festgelegt werden. Also das heißt, im Jahr sollen 50 Millionen ausgeschüttet werden an Spieleentwickler. In der ersten Charge, die es da gab, konnte das nur bis zu einer Summe von 200.000 Euro geschehen, weil das eben nach einer sogenannten De Minimis-Regelung ist. Das heißt, das ist eine Regelung, wo der Staat in die freie Wirtschaft eingreifen darf und den Leuten Geld gibt, ohne dass die EU meckert. Und deswegen muss man, wenn man so größere Förderungen macht, wie man das davor hatte mit dem Bund und auch Beträge von mehr als 200.000 Euro an Betriebe gibt, deswegen muss man dort dann eben bei der EU sich sein Servus holen und das hat man gemacht. Und
Servus!
Jetzt gibt es zwei Neuerungen und zwar im ersten Moment gab es einen kleinen Schock, ich glaube vor einer oder vor 2 Wochen ging es darum, dass man festgestellt hat, dass in den Richtlinien mit drin steht, dass das projektbezogene Drittmittel nicht als Eigenanteil geleistet werden können. Diese Förderungen funktionieren immer so, man kriegt eine Gesamtsumme von einem Spiel gefördert und ein gewisser Anteil davon ist förderfähig, also das heißt, ich kriege zum Beispiel 50% vom Staat, das ist normalerweise so das Maximum, man kann es mit gewissen Regelungen auf bis zu 70% schaffen, aber normalerweise schießt der Staat oder der Bund jetzt in dem Fall maximal 50% zu und der Rest muss aus Eigenkapital kommen. Und da war so ein bisschen das Problem, dass man das projektbezogene Drittmittel, also das heißt, das, was jetzt zum Beispiel ein Publisher dafür zahlen würde, wenn er sagt, pass auf, ihr schafft euren Eigenanteil von 50% nicht, wir übernehmen diesen Eigenanteil. Und das sind Drittmittel, weil die nicht von den Firmen selber kommen, sondern von einer anderen Firma. Und die könnte man da nicht geltend machen. Und das hat man relativ spät festgestellt, dass das in diesen Richtlinien so drinsteht, was mich ein bisschen überrascht. Also ich weiß gar nicht, ob es in der Richtlinie war oder nur im FAQ von dem Ministerium oder sowas. Weil ich bin mir relativ sicher, dass man die Richtlinien derzeit nicht geändert hat, sondern wirklich nur dieses, es gibt eine Richtlinie und da gibt es auch immer noch, wie das Ganze dann letztendlich umgesetzt wird. Also ich nehme an, dass es auf einer operativen Basis einfach geändert wurde. Ich glaube nicht, dass man jetzt die Richtlinie unmittelbar ändern muss dafür. Das Schlimme an der Sache war nämlich, dass an diesen Drittmitteln, an diese projektbezogene Drittmittel, auch sowas wie Kickstarter dabei wäre.
Ja, und da wurde es dann tatsächlich absurd, weil gerade Indies natürlich auch von Kickstarter und finanzielle Unterstützung durch die ja, durch die Community auch ein bisschen abhängig sind. Aber auch diese Publisher-Finanzierung ist ja jetzt auch nicht untypisch. Also die ist ja sehr, sehr häufig, gerade bei kleinen Studios, die sagen, wir haben hier eine Idee, wir brauchen aber die Publisher-Unterstützung, dass die dann nicht auch noch die Bundesförderung oder eben diese Gelder anfordern hätten dürfen, hätte insofern für absurde Situationen gesorgt, weil dann zum Beispiel so jemand wie Ubisoft eigene Studios, wäre das dann eine Publisher-Finanzierung, wenn die quasi in-house selber sich finanzieren? Hätten die dann auch nicht irgendwie Gelder anfragen dürfen? Oder dann nur noch solche Studios, die quasi selbst ihr eigener Publisher sind? Also das hätte sich ja komplett quasi auf den Kopf gestellt durch diese Regelung.
Ja, genau. Vor allem, also bei Ubisoft wäre es wahrscheinlich sogar gegangen. Es kommt natürlich darauf an, wie deren finanzielle Strukturen intern sind. Ne? Mhm. Also sind das alles unabhängige Firmen, die sich gegenseitig dann irgendwie Gelder überweisen für ein Projekt, was ich für unwahrscheinlich halte. Ja. Also die hätten das machen können, aber gerade so, ich würde sogar sagen, nicht die Kleinen, sondern die Mittelgroßen bis Großen hätte es getroffen, weil fast jedes Spiel von dem Publisher vorfinanziert wird. Und das wäre einfach nicht mehr gegangen. Und zwar der Publisher hätte dann in die Firma investieren müssen und nicht in das Projekt. Und ganz oft macht man solche Sachen, also für einige wäre es vielleicht sogar gegangen, weil die solche sogenannte Projektgesellschaften gründen. Also das heißt, wenn ich irgendwie ein Spiel mache, dann gründe ich die Spiel XY Titel 3 GmbH und dort passiert alles, was nur mit diesem Spiel zu tun hat, um eben meine Finanzen von meiner Kerngesellschaft und dieser Projektgesellschaft zu trennen. Falls die Projektgesellschaft aus irgendeinem Grund hops geht, muss nicht gleich das ganze Studio dran glauben. Also solche Konstrukte gibt es schon auch, aber ehrlicherweise bin ich froh, dass man das jetzt geändert hat. Und man muss dazu sagen, ich glaube an der Stelle, dass der öffentliche Druck, also es kam dann aus allen Ecken wirklich irgendwie großes Buhai, dass das funktioniert hat und dass man da relativ schnell darauf reagiert hat. Ich glaube auch ehrlicherweise, dass keine böse Absicht dahinter stand, sondern dass es irgendwie einen guten Grund gab, warum das da drin war, aber man hat schnell reagiert und hat das eben da wieder rausgestrichen.
Genau, und jetzt eben das Update, dass die EU gesagt hat, alles klar, geht durch so.
Genau, das ist der zweite Schritt. Die EU hat gesagt, hier, ihr, liebes Deutschland, ihr dürft die Förderung so umsetzen, wie ihr sie uns vorgeschlagen habt. Ich weiß jetzt nichts von Änderungen, was eigentlich immer ganz gut ist. Und das heißt am Ende, dass sogar diese Förderung jenseits von diesen 200.000 Euro möglich ist und quasi nach oben offen, in Anführungszeichen. Aber ich nehme an, dass man da irgendwo bei ein paar Millionen irgendwie den Cap zieht. Aber jetzt können halt irgendwie Projekte mit 2, 3, 5 oder 5 Millionen Euro irgendwie ihre Projekte auch gefördert bekommen. Was für die Spiellandschaft und Entwicklerlandschaft wirklich ein sehr guter Schritt ist.
Und damit diese Never-Ending-Story endlich mal ad acta gelegt werden kann und das einfach etabliert ist, dass wir nicht jedes Mal über diese Fördertöpfe reden müssen. Es ist ein Quell steter Freude in der Szene. Irgendwie ist es so ein Running Gag geworden.
Ja, und das Schlimme daran ist, dass jeder dieser News mit dem gleichen Foto von Andreas Scheuer illustriert ist.
Ja.
Und ich kann es nicht mehr sehen.
Immer grinst er einen an. Gut, also viel zu unserem Update, zu einem Follow-up. Dann kommen wir zum Thema der Woche, muss man eigentlich fast schon sagen. Also seit einigen Tagen häufen sich die Meldungen. Es war auch schon klar wohl, dass es Auswirkungen auf die Spieleindustrie haben wird, dass Covid-19, auch langläufig als Coronavirus momentan bekannt, zieht seine Kreise. Also der Virus verbreitet sich natürlich auch in den USA jetzt so langsam. Also im März ist er jetzt auch dort angekommen, die ersten Fälle wurden dort auch verzeichnet und die erste Meldung bezieht sich auf die GDC, das ist die Game Developer Konferenz, die jetzt im März stattfinden hätte sollen. Sie wurde jetzt nämlich offiziell abgesagt, beziehungsweise sagen die Veranstalter nicht, dass sie abgesagt haben, sondern sie haben gesagt, sie haben sie verschoben. Wobei wir darüber jetzt auch gleich nochmal diskutieren müssen. Aber das ist auf jeden Fall jetzt einer der Messen, die jetzt abgesagt wurde. Also auch außerhalb der Spielebranche wurden schon jetzt einige Konferenzen und Messen abgesagt. Die Facebook Developer Konferenz, die F8, wurde abgesagt. Die Mobile Konferenz in Barcelona, oder
Mobile
wie die
World
heißt.
Congress,
also,
ja.
Genau, der wurde abgesagt. Der war jetzt auch, hätte jetzt auch die Tage stattfinden sollen. Und jetzt eben auch die GDC 2020. Und das zieht jetzt natürlich so seine Kreise. Also erstmal vorweg, ich finde es eine absolut richtige Entscheidung, solche Massenveranstaltungen abzusagen, wenn eine Pandemie irgendwie im Anmarsch ist. Also momentan sagt die WHO noch nicht Pandemie zu dem Coronavirus dazu. Also so stark oder so massiv ist der Virus jetzt noch nicht am sich ausbreiten, dass man von einer Pandemie spricht. Aber ich finde, es ist durchaus verantwortungsvoll auch von Unternehmen. Also auch im Vorfeld haben ja zum Beispiel Microsoft, Sony und Co. schon gesagt, sie wollen ihre Mitarbeiter nicht gefährden und schicken sie deswegen nicht hin zu den Konferenzen. Und das war dann ja auch quasi der letzte der letzte Tropfen, der dann gesagt hat, dass die GDC gesagt hat, also klar, wenn jetzt die ganz, ganz großen Studios nicht kommen und Entwickler, dann sagen wir jetzt die Konferenz auch einfach komplett ab, damit nicht nur die Indies da sind. Das wirft jetzt aber natürlich auch wieder weitere Probleme auf, weil die Großen können sich das halt einigermaßen leisten, da jetzt auch nicht hinzugehen, aber ganz viele Indies haben schon Hotel gebucht, haben schon Flüge gebucht, haben ihre Projekte darauf ausgelegt, haben damit gerechnet, vielleicht auch irgendwie diese dort Awards und eben Marketing zu machen. Also das wirft, glaube ich, die ganze Szene schon ziemlich durcheinander, gerade in dem Indie-Bereich.
Ja, es ist, wie du sagst, ich glaube, gerade die nicht erstattbaren Flüge und Hotels, also Hotels kann man in den meisten Fällen sogar noch irgendwie erstatten, Flüge sieht ganz schlecht aus. Es gibt einen großen Vorteil jetzt für die GDC, und zwar in San Francisco wurde der, wenn ich es richtig verstanden, der Notstand ausgerufen, also das ist die Stadt, in der das Ganze stattfindet, und dort kann man dann wahrscheinlich irgendwie bei seiner Reise-, Flug- und Hotelgesellschaft irgendwie andere Umstände geltend machen, und viele Menschen haben jetzt gemeint, naja, es wäre wahrscheinlich möglich, nachdem das Ganze verschoben ist, auch seinen Flug und seine Hotels zu verschieben, also den Leuten, die Hotels haben da unterschiedliche Cancellation Policies. Ich habe glücklicherweise inzwischen einen Job in der Eventbranche, ich kriege das gerade alles hautnah mit, also zum Beispiel auch diese Mobile World Congress. Man merkt das immer, dass diese Absagen funktionieren so in Stufen, also das heißt, am Anfang heißt es, wir treffen Vorsichtsmaßnahmen, dann sagen die ersten Aussteller ab, dann sagen die ersten großen Aussteller ab, dann sagt man, naja, wir haben alle Leute aus China ausgeladen, und dann am Ende heißt es, ja, wir können das leider nicht stattfinden lassen, weil wir nicht die Sicherheit von allen Leuten garantieren können. So diese Kaskade gibt es eigentlich überall. Es war jetzt bei der GDC genau das Gleiche, man hat gesagt, naja, chinesische Aussteller, wir sind in engem Kontakt, dann sagt jemand wie Sony ab und Microsoft, und dann kann man es eigentlich eh schon vergessen. Ich glaube, ich halte es auch für eine, sag ich mal, auch wie du, für eine richtige Entscheidung, das zu machen. Einfach ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, und diese Menschenansammlungen auf so engem Raum sind halt einfach einfach irgendwie so ein Brandherd für sowas oder ein potenzieller Brandherd. Jetzt zu diesen ganzen, also es würfelt vor allem die Kleinen, das ist schon richtig, weil ich glaube, bei den großen Firmen, da zahlt die Firma den Flug, da zahlt die Firma das Hotel, die beißen jetzt in den sauren Apfel, vielleicht können die das auch noch irgendwie canceln. Als große Firma hat man auch immer sehr viel mehr Hebel bei solchen Veranstaltungen, wenn ich jetzt irgendwie als Microsoft, weiß ich nicht, 200 Flüge gebucht habe und nicht irgendwie der einzelne Mensch bin, der irgendwie sich das Ticket abgespart hat für dieses Jahr, um von München nach San Francisco zu fliegen, was ja auch einige Leute machen, weil es ja wirklich wichtig ist. Und gerade aus Ländern, wo man halt irgendwie nicht so wahnsinnig viel verdient. Also ich habe es jetzt vor allem irgendwie aus Ländern mitgekriegt, wo die Leute wirklich sich irgendwie vom Mund abgespart haben, zum ersten Mal auf die GDC zu kommen. Und deren Träume liegen jetzt so ein bisschen in Scherben. Und das ist natürlich extrem schade. Der Rami Ismail hat da auch schon irgendwie so eine Art Relief Fund aufgemacht, um den Leuten finanziell irgendwie unter die Arme zu greifen. Schauen wir mal, was dabei irgendwie am Ende rauskommt. Also ja, es ist ein ziemlich heftiger Schlag, weil es ja doch irgendwie das große Event ist.
Muss man vielleicht nochmal betonen, wie wichtig das für kleine, also gerade für Indie und unbekannte Studios ist. Das ist jetzt nicht sowas wie die E3, wo man sagt, das ist alles nur so Marketing-Gedöns. Und jetzt mal, wir kommen ja gleich dazu, ob die E3 vielleicht auch irgendwie abgesagt wird. Dann sagt halt Sony, na gut, dann mieten wir halt nicht dieses Sony Center, Congress Center XY, sondern streamen das halt einfach. Ja, das ist für solche Studios ja möglich. Aber die GDC ist halt schon so ein bisschen so diese Geburtsstätte von den nächsten großen Indie-Hits, oder? Also dieser Austausch untereinander, das ist wie so ein, ja, weiß nicht, wie so ein Entdeckungs-Scouting-Markt, glaube ich, auch für die nächsten großen, erfolgreichen Indie-Projekte und auch die Leute, die sich dort untereinander connecten, um halt dann ihre Ideen zu pitchen, vielleicht auch Indie-Publisher und so weiter zu finden. Also das ist schon der zentrale Event für Entwickler, oder?
Ja, und vor allem, also die GDC an sich ist ja eine Konferenz, wo es hauptsächlich um solche Vorträge gibt. Die werden zu einem Teil, wenn ich es richtig verstanden habe, auch irgendwie stattfinden und gestreamt werden und aufgezeichnet werden. Also das fällt quasi nicht weg. Aber der Teil, der die GDC so wichtig macht, ist das ganze Networking drumherum. Ja. Also da gibt endlos Veranstaltungen am Rande, irgendwie hier ein Showcase, da ein Showcase, The Mix oder lauter Sachen, wo die Leute die Möglichkeit haben, ihre Spiele auszustellen und sich mit den richtigen Leuten zu treffen und da irgendwie drüber zu ratschen, wie könnte es denn weitergehen, hier, wir haben ein cooles Spiel, können wir da irgendwie mit auf die Frontpage und so weiter. Also da kriegt man dann irgendwie einen Phil Spencer, der einfach nur irgendwie rumläuft und sich neue Spiele anguckt oder solche Sachen passieren dort halt einfach und das passiert halt sonst nirgendwo anders so wirklich und es ist irgendwie eine extrem coole Atmosphäre. Es gibt wahnsinnig viele Game-Studios dort und wahnsinnig viele Unternehmen, die einfach ihre Pforten öffnen und abends riesig Partys machen und die auch nicht irgendwie so Naja, also ehrlicherweise, die GDC-Partys waren bisher für mich irgendwie mitunter die lustigsten und angenehmsten, weil die alle nicht so laut sind und wirklich fast alle irgendwie, wir sitzen rum und ratschen und spielen Spiele mäßig aufgezogen sind. Also ja. Das zum Gegenteil von irgendwie anderen Branchenpartys, die ich da sonst irgendwie mitkriege. Und ja, da passieren halt irgendwie die wichtigen Sachen. Das fällt jetzt alles irgendwie weg oder wird verschoben. Ich meine, das Ganze soll offiziell im Sommer stattfinden. Das ist natürlich die Frage, inwiefern man das halten kann. Also keine Ahnung, wie es im Sommer dann ausschaut. Normalerweise haben so grippeartige Viren im Sommer so ihre Flaute. Die können danach immer mal wieder kommen. Aber wir hoffen, dass es wirklich nur verschoben und nicht abgesagt ist. Vor allem für die Leute, die sich das eben, wie gesagt, so abgespart haben, die es irgendwie schaffen, ihre Flüge umzubuchen. Wobei das bei einigen Menschen halt einfach wirklich schwierig ist, auch mit Visa und was weiß ich, in die USA generell irgendwie, was diese Visa-Politik angeht, inzwischen extrem schwierig ist, vor allem wenn man aus einem Drittland kommt, was irgendwie nicht strategischer Partner der USA ist oder sowas. Also gerade irgendwie so Entwickler aus dem Nahen Osten oder Afrika haben große Schwierigkeiten. Und ich nehme an, dass die schlicht und ergreifend nicht kommen können.
Hältst du es denn für realistisch, dass sie wirklich verschoben wird, nur noch dieses Jahr stattfindet? Also ich meine, du brauchst eine große Messehalle. Die Messen sind komplett durchgetaktet bei solchen Kongresszentren und so weiter. Also ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass die GDC 2020 dieses Jahr noch irgendwie stattfinden kann, überhaupt logistisch. Und wenn wir jetzt nicht davon reden, dass die jetzt quasi online irgendwie abgehandelt wird. Also klar, die Vorträge kannst du streamen und so weiter. Aber so dieses wirklich, dass die Leute da hinfliegen und zusammenkommen, dass das dieses Jahr noch irgendwie möglich ist zwischen den ganzen anderen Terminen und Taktungen, halte ich für komplett unrealistisch. Also ich glaube, dass es so ein bisschen Wunschgedanke ist, der GDC, aber dass es nicht wirklich stattfindet bis nächstes Jahr im März.
Also da spielen zwei Punkte ran. Das eine ist, das Budget für die GDC ist auf allen Seiten allokiert. Also das heißt, die Leute haben das bezahlt, die Aussteller haben bezahlt oder werden bezahlen und haben dieses Budget festgelegt. Bei Microsoft gibt es einen Posten, der heißt GDC 2020 und der ist Summe X und der wird in diesem Jahr ausgegeben. Jetzt ist die Frage, wie viel davon aufgefressen wird, dass jetzt viele Sachen quasi gecancelt werden müssen. Also das heißt, du hast Cancellation Fees, bei Hotels kann es bis zu 100% sein, bei Flügen auch. Wenn man das alles verschiebt, kann man es noch vielleicht noch ein bisschen durch die Gegend schieben. Der logistische Aufwand, dieses Event in gleicher Größe nochmal stattfinden zu lassen, ist so groß, dass es nicht machbar ist. Ich nehme an, dass man das in so einer 50% GDC oder vielleicht sogar 60% von der Originalveranstaltung schaffen kann. Ich nehme an, das Moscone Center, in dem das Ganze stattfindet, hat auch noch Ausweichtermine. Also ich glaube nicht, dass es 100% gebucht ist. Gerade im Sommer ist oft so ein bisschen Flaute. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da noch irgendwie eine Lücke gibt. Die hätten nicht Sommer gesagt, wenn sie nicht dort gefragt hätten, ob es denn da verfügbar ist. Also ich glaube schon, dass es geht. Aber ehrlicherweise, ich glaube, der ganze Schwung, der sich auf diesen März-Termin zugearbeitet hat, den kann man nicht in den Sommer mitnehmen. Und deswegen, also ich glaube, dass maximal eine halbe GDC findet im Sommer statt. Und das glaube ich auch vor allem nur, weil man nicht will, dass die Leute hier anfangen ihre, oder ich glaube, es gibt keine, ich weiß nicht, was die Refund-Policy ist, aber diese Tickets für die GDC kosten zwischen 800 und 3000 Euro. Also, das ist auch nicht ganz so, nicht ganz billig.
Die F8 ist abgesagt, die Mobile-Konferenz ist abgesagt. Reden auch gleich noch über ein E-Sport-Turnier, was abgesagt wurde, beziehungsweise nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Wichtiges Thema für die Spielebranche ist natürlich die E3. Die findet jetzt im Sommer statt. Glaubst du, dass die E3, die findet ja im Juni statt, ist noch ein bisschen hin bis dahin. Und Viren sind auch ein bisschen anfälliger für Hitze. Also von daher kann es auch sein, dass die Welle bis dahin abgenommen hat. Es kann aber auch sein, dass sie bis dahin erst so richtig angekommen ist in den USA. Wie siehst du das? Glaubst du, die E3 ist davon betroffen?
Also betroffen ist die E3 so oder so. Das die im Sinne von, ich weiß nicht, ob sie ich will nicht prophezeien, dass sie abgesagt wird, aber die Wahrscheinlichkeiten, dass Großveranstaltungen, also zum Beispiel, wenn man jetzt mal nach in die Schweiz guckt, also wie gesagt, ich bin inzwischen sehr krass in diesem Event-Business drin. Ich arbeite für eine Eventfirma in München. Und da häufen sich quasi die Hiobsbotschaften von den Veranstaltern auch. Also beispielsweise, es gibt eine Politik jetzt irgendwie in der Schweiz, dass alle Veranstaltungen über 1000 Leute nicht mehr stattfinden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähnliche Sachen früher oder später im Sinne von irgendwie Kontrolle von diesem Outbreak irgendwie auch in den USA stattfinden werden. Gerade weil dort auch irgendwie ist ein komisches Verhältnis zwischen den nationalen und den Staaten und dem föderalen Konstrukt gibt. Also Ich weiß nicht, wie sehr die Leute jetzt irgendwie ihre Commitments für die E3 schon eingegangen sind, wie viele Sachen schon vorproduziert sind. Ich kann mir vorstellen, dass man versucht, das extrem auch runterzufahren. Vielleicht tatsächlich sagt, okay, weniger Öffentlichkeit, also dass man irgendwie versucht, einfach nur die Menge an Menschen, die hingeht, zu reduzieren. Aber nachdem das früher, sage ich mal, am Anfang des Jahres hat es noch gereicht, quasi zu sagen, naja, wir versuchen halt irgendwie die Teilnehmer aus China runterzufahren. Aber jetzt gibt es halt irgendwie in so vielen Ländern Fälle, wo auch teilweise diese Kette, diese Infektionskette nicht mehr nachvollziehbar ist, dass ich glaube, dass das Risiko den Veranstaltern, ein Teil dieses Brandherdes zu werden, zu groß ist, dass man sagt, naja, ich glaube, wir werden das wahrscheinlich auch absagen. Also ich nehme an, wenn wir die ersten Aussteller sehen, die sagen, wir nehmen nicht teil, dann ist das Event relativ schnell doomed. Also es ist einfach, Es wird sich dieses gleiche Bild abspielen wie bei den anderen, wenn es denn passiert, dass irgendwie 4 Wochen vorher die ersten abspringen und ab da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es nicht stattfinden wird. Oder in einer unter Ausschluss der Öffentlichkeit Variante.
Ich glaube auch, weil wir stehen jetzt gerade am Anfang des Ausbruchs. Ich glaube, das wird noch deutlich mehr werden, auch von den Infizierten. Und deswegen glaube ich, bis Juni ist das Ding noch nicht vom Tisch, als dass die E3 dann da einfach so lockerflockig stattfinden werden kann. Ich glaube auch, dass die E3 sehr viel schneller abgesagt werden kann als die GDC, weil eben da das Netzwerk nicht so sehr im Vordergrund steht wie bei der GDC. Also die Studios, die bei der E3 wirklich auch punkten, machen sie ja vor allem durch die Konferenzen. Also Sony, Microsoft und Co., die sowieso ja schon immer so mit einem Fuß schon wieder draußen waren aus der E3, weil sie gesagt haben, eigentlich machen wir doch unsere eigene Show, wir nutzen ja nur das Datum. Ja, und die Leute, die wirklich am Stand sind, sind nicht so wichtig wie unsere Streams. Sony hat ein Format, Microsoft kann das locker machen, Nintendo macht es ja sowieso schon und auch die ganzen anderen Publisher sind ja dazu übergegangen, von Bethesda bis über Capcom und so weiter, Square Enix, ihre eigenen Shows zu machen, sprich einfach eine Streaming-Show zu machen. Yeah. Und da brauchst du kein Publikum. Natürlich hast du dann das jubelnde, gröhlende Publikum nicht, was bei jeder zweiten Sekunde irgendwie klatscht und johlt. Aber da bin ich der Erste, der sagt, macht bitte alle eine Live-Show ohne Publikum. Also Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die E3 dieses Jahr nur digital stattfindet und keinen großen Publikumsverkehr mehr haben wird.
Ja, ich glaube auch, wie gesagt, das Budget dafür ist da. Also Das Budget haben die alle in den Büchern stehen und das soll ausgegeben werden und es wird wahrscheinlich auch.
Und es lässt sich halt leicht auf eine reine Streaming-Geschichte umbauen, das Budget. Ja.
Richtig, genau. Und man kann natürlich dann auch irgendwie gucken, wie viel können wir, wenn wir jetzt früh absagen, wie viel können wir uns sparen? Weil je früher man absagt, desto weniger Cancellation muss man zahlen. Also das heißt, es kann gut sein, dass man sagt, okay, wir wollen unser Budget schonen und damit wir was Gutes online machen, canceln wir jetzt bald. Also es wird wahrscheinlich jetzt irgendwie in den nächsten Wochen interessant und dann irgendwie so 2 Wochen oder sagen wir mal eine Woche vorher, weiß man, ob es stattfindet oder nicht. Ich nehme an, so die nächsten 1,5 Wochen werden oder 2 Wochen werden interessant, so was man halt irgendwie versucht, so früh zu stornieren wie möglich.
Dann habe ich das E-Sport-Turnier gerade schon angesprochen. Das war auch ein Fall, wo man genau das gesagt hat, nämlich, okay, also wir machen zwar diesen Event, den ziehen wir trotzdem durch. Das war die, wie heißt das Turnier, IEM in Katowice. Das wurde dann quasi so unter Ausschluss der Öffentlichkeit trotzdem durchgeführt. Also es war eine Weltmeisterschaft und dann haben sie einfach gesagt, wir machen das ganze Ding einfach ohne Publikum, weil unsere Hauptzielgruppe sind sowieso Leute, die online zugucken. Ja, das heißt, der Saal war komplett leer, war ein bisschen gespenstisch wahrscheinlich für die Spieler und Spielerinnen, die da auf der Bühne waren und ohne Publikum. Aber sie hatten ja trotzdem ihr Publikum, weil dieses Turnier einfach halt live gestreamt wurde. Gerade beim E-Sport ist das ja sowieso gar kein Thema. Das kannst du komplett so durchführen. Also ich glaube, der E-Sport ist davon deutlich weniger betroffen. Du bist ja im Eventbereich. Ich glaube, dass wir auch demnächst die ersten Bundesligaspiele oder NFL-Turniere oder irgendwas, NFL-Matches oder Großsportveranstaltungen sehen werden, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit einfach nur noch in leeren Stadien stattfinden, wo nur die Sportler und Sportlerinnen aktiv sind. Tokio 2020, die Olympiade, wurde ja auch schon in Frage gestellt, ob sie so in der Form überhaupt stattfinden wird.
Oh Gott, habe ich noch gleich drüber nachgedacht. Ja, ich gehe davon aus. Also, keine Ahnung, wir merken es bei uns halt. Wie gesagt, bei uns im Büro wird viel umgefrachtet. Also, man verlagert halt viel von den Aktivitäten auf irgendwelche Online-Events oder Event-Pendants. Und man versucht da irgendwie so in Anführungszeichen Schaden irgendwie zu begrenzen. Also auf der einen Seite möchte man natürlich nicht irgendwie alles ausfallen lassen, aber auf der anderen Seite möchte man halt auch niemanden in Gefahr bringen. Und deswegen halte ich es auch nur für sinnvoll. Also sowas wie Sportevents, bin ich mal gespannt, wie die darauf reagieren. Witzigerweise, sage ich mal, sind so Sachen wie die GDC abgesagt, aber ganz normale Footballstadien werden halt immer noch gefüllt. Also ich glaube, dass es, bis es so weit kommt, dass es in Ländern wirklich Großsportveranstaltungen abgesagt werden, haben wir noch ein bisschen, aber ich glaube, das werden wir früher oder später auch sehen.
Aber gerade sowas wie Olympia ist halt schwierig.
Wenn extrem so schwierig.
Menschen da ankommen. Bei diesem E-Sport-Turnier war das wirklich nur Stunden vorher. Also es war bis zum Turnierstart, 2 Stunden vorher haben sie es, glaube ich, abgesagt. Das heißt, die ganzen Fans, die angereist sind, Hotels hatten, die sind auf ihren Kosten sitzen geblieben und konnten dann das Turnier nebenan im Hotel Stream dann verfolgen. Das ist natürlich dann auch nicht gerade die beste Möglichkeit. Also dann lieber wie die GDC noch zumindest einige Wochen vorher irgendwie klären. Mal gucken. Jetzt mal weg von den Events, da werden wir sicherlich noch einiges hören. Wie siehst du denn das auf die Produktionsgeschichte? Also der Covid-19 ist natürlich auch gerade in Ländern, die sehr für die Chipproduktion zuständig sind, China und so, auch aktiv natürlich gerade und verbreitet. Die Aktien von AMD und Co., die natürlich die ganzen Chips für die nächsten Konsolengenerationen herstellen, die sinken gerade extrem in den Keller. Also ich meine, alle Aktien sinken gerade runter, weil halt sehr viel Produktionsstätten in der kompletten Industrie weltweit natürlich auch brach liegen und einbrechen. Aber die Chiphersteller sind natürlich schon so ein bisschen so ein absoluter, ja, elementarer Bestandteil der Videospieltechnik. Glaubst du, dass da vielleicht auch die Konsolen verschoben werden könnten, weil diese Chipproduktion überhaupt nicht hinterherkommt? Das muss ja eigentlich schon auf Hochtouren laufen oder müsste.
Also ich glaube, die Produktion von diesen Sachen wird wahrscheinlich schon längst irgendwie angelaufen sein. Ich glaube, was viel schwieriger wird, also die einzelnen Produktionen werden wahrscheinlich gar nicht mehr so schlimm sein, weil ehrlicherweise, also klingt vielleicht blöd, aber gerade Chipproduktion ist ein extrem gut abgeriegeltes und gesichertes Produktionsstätten, die auch irgendwie diese Reinräume haben und
die also steril arbeiten müssen und so.
Ja, also ich glaube, wenn es irgendjemanden gibt, der einfach munter weiter produzieren kann, dann sind es diese Stätten. Aber ich glaube, was viel schwieriger wird, sind so Geschichten wie die Logistik, die dahinter steckt. Also man kann halt Einzelteile wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Es wird unglaublich schwer. Es wird ja nicht alles an einem Ort gefertigt, sondern es ist ja irgendwie, da kommt hier irgendwie was aus Taiwan, dann kommt hier irgendwie aus Shenzhen irgendwas. Also es kommt aus den verschiedensten Regionen und Ecken werden diese Einzelteile kommen. Und wir merken ja jetzt schon, dass irgendwie die Produktionsketten für, weiß ich nicht, für Autoteilzulieferer auch betroffen sind. Also du hast extrem viele Einzelteile, die irgendwie kommen und wo eher die Transportketten das Problem sind als jetzt irgendwie die selbst diese Produktion. Also klar, wenn jetzt irgendwie eine Stadt oder eine Region abgeriegelt wird und man dort irgendwie die Infektion ausruft und deswegen die Leute daheim bleiben müssen, dann wird auch nichts mehr produziert. Das ist schon klar, aber ich glaube tatsächlich, einfach nur irgendwie Sachen von A nach B kriegen, wird schon extrem schwer. Also ich glaube, es gibt irgendwie auch schon die ersten Paketdienste, die ihre Logistik Richtung China und zurück eingestellt haben. Einfach weil die ihre Mitarbeiter dort nicht in Gefahr bringen wollen und eben, wie gesagt, keiner möchte Teil dieser Kette sein und dafür verantwortlich sein, dass es sich irgendwie in den nächsten, ins nächste Land verteilt hat. Und selbst wenn es gar nicht mal irgendwie, es kann nicht übertragen werden über irgendwelche Hardware oder sowas, also dass man jetzt irgendwie sagt, okay, ich habe irgendjemand hustet auf meinen Chip und deswegen habe ich jetzt irgendwie die halben USA infiziert. Ich glaube, es geht irgendwie viel mehr darum, so, okay, können wir jetzt irgendwie das alles einschränken und möglichst wenig Kontaktpunkte liefern. Und ich glaube, da wird vor allem die Logistik einfach drunter leiden. Also, dass man sagt, okay, wir kriegen die Einzelteile nicht, wir kriegen die Rohstoffe nicht, wir kriegen, weiß ich nicht, der Klebstoff, der XY zusammenhält. Da liegt die Firma ausgerechnet irgendwie mitten zwischen irgendwie so einem Isolationsgebiet. Also, ich glaube, wir werden da extreme Lieferverzögerungen kriegen. Dass jetzt so Aktienkurse abstürzen, heißt für mich immer nur so mittel viel. Ich weiß nicht, einerseits, weil ich Aktien nicht so 100% durchblicke und weil der Aktienwert auch irgendwie ein relativ imaginärer Wert ist. Also der hat ja wirklich mit dem effektiven Unternehmen an sich nichts zu tun, ist ja mehr so eine Art, so ein Temperaturfühler, wo man sagen kann, wie viel ist jemand bereit zu investieren, um dort Teil davon zu sein? Und keine Ahnung, also ich glaube, einige Aktionäre werden jetzt sagen, ach geil, Schlussverkauf bei AMD und Co.
Nee, also der einstürzende Aktienkurs heißt im Endeffekt ja nur, dass die Aktionäre erwarten, dass in den nächsten Monaten und Wochen die Umsatzziele nicht erreicht werden können.
Ja.
Und das ist ja wohl auch logisch. Also wie du schon gesagt hast, allein wenn die Logistik irgendwie klemmt und die Sachen nicht mehr in den Einzelhandel kommen, die Leute nicht mehr rausgehen, weil sie halt unter Quarantäne stehen, weil sie Angst haben. Das ist ja klar, dass dann da die Aktien auch einbrechen. Das ist, wie du gesagt hast, nur ein Gradmesser. Das heißt ja über die Produktion erstmal gar nichts.
Ja.
Genau.
Aber es ist quasi so ein bisschen so Prophezeiung, wie es denn weitergeht.
Ja. Und also es wird massive Verschiebungen geben, da bin ich auch ganz bei dir. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, ich kann gut sein, dass das halt dieses Jahr einfach nicht mehr auf den Markt kommt. Also dass dieses klassische Weihnachtsgeschäft, wie wir es jetzt erwartet hätten, dass da die Konsolen bereit stehen und fertig sind, vielleicht schaffen sie es mit einer kleineren Menge, aber dann werden wir halt vielleicht erleben, was wir in den letzten Jahren ja auch schon gesehen haben, dass irgendwie einfach nicht genügend Geräte auf den Markt geworfen werden, dass halt erstmal eine kleinere Produktion erstmal nur rausgefahren wird, durch nicht nur, aber vielleicht eben halt auch durch oder wegen Covid-19. Kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht sogar für Verschiebungen, dass wir auf 2021 dann warten müssen. Was übrigens an der Stelle, ich möchte es nur nochmal betonen, wir reden jetzt ja nur über die Faktenlage, die so ist. Also ich finde es absolut in Ordnung und wichtig und richtig, dass Firmen dann eben auch ihre Mitarbeiter schützen und die Produktion runterfahren und sagen, bleibt zu Hause, wenn ihr irgendwie Verdacht habt, ihr müsst husten. Also ich bin der Letzte, der sagt, ich will meine Konsole jetzt dieses Jahr, deswegen müssen sich die Leute gefährden. Also das wollte ich an der Stelle nur noch mal sagen. wir reden ja nur drüber, dass es passieren kann. Und es klingt aber immer so ein bisschen makaber, wenn man sagt, oh, das wird verschoben. Ich finde es nicht schlimm, dass Sachen verschoben werden, wenn die Gesundheit der Menschen dadurch gewährleistet wird. Und vor allem, auch wenn jetzt Corona für gesunde Menschen jetzt vielleicht nicht so dramatisch ist, wenn sie es denn haben, dann ist es für die meisten Menschen wahrscheinlich eher eine milde Grippe. Wünscht man natürlich trotzdem niemanden, aber wenn die unter Quarantäne bleiben und sich nicht in Massen bewegen, dann ist es ja auch relativ leicht eindämmbar im Vergleich zu anderen Krankheiten. Aber die Gefahr ist halt vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen, also da reicht schon, dass du Asthma hast, weil es natürlich auf die Lungen geht, damit die Gefahr für den jeweiligen Angesteckten deutlich größer wird. Also Leute, die ein geschwächtes Immunsystem haben und so weiter. Und deswegen finde ich es absolut richtig, dann auch eben da ein bisschen übervorsichtig zu sein und die Leute dann massenhaft auch zu Hause zu lassen, auch wenn nur der Verdacht besteht. Ja, damit das eben eingedämmt werden kann, weil momentan gibt's halt kein Gegenmittel, kein richtiges, keine richtigen Schutzmaßnahmen und deswegen finde ich das absolut in Ordnung, dass die Firmen dann auch sagen, wir schicken unsere Leute jetzt nicht einmal quer über den Globus, um das nicht zu verbreiten und einzudämmen.
Ja.
Ja, und dann können wir auch gerne auf nächstes Jahr warten, wenn die Konsolen dann verschoben werden.
Ja, ich glaube, damit können alle leben. Ja.
Genau, dann haben wir nochmal eine Covid-19-related News, die aber ein bisschen skurril daherkommt. Also da geht es schon eigentlich ins Politische. Und zwar gibt es ja das Spiel Plague Inc., da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ein Spiel, bei dem, also ein Mobile-Game, was unglaublich erfolgreich ist, momentan auch, aber schon länger, schon seit Jahren in den Top-Charts immer dabei ist. Ein britisches Spiel, Plague Inc., also Plage. Man spielt quasi eine Pandemie. Und das Spiel dreht quasi den Spieß um und du spielst den Virus und versuchst, die ganze Weltbevölkerung zu dezimieren. Klingt jetzt im aktuellen Kontext natürlich ein bisschen makaber, aber auch eben halt interessant, weil das Spiel schon auch darauf zurückgreift, wie Viren verbreitet werden, wie so Epidemien und Pandemien entstehen. Und deswegen kann ich das gut verstehen, dass das momentan eben auch wieder von vielen Leuten runtergeladen wird, um sich das anzuschauen, um sich halt mit diesem Thema zu beschäftigen. Und es ist auch wirklich ein gutes Spiel. Also es ist auch spielerisch interessant. Und die haben neulich ein Update reingebracht mit Fake News. Ein Fake News Update, weil Fake News natürlich auch dazu beitragen, die Panik zu erhöhen. Und in diesem Spiel spielst du ja den Virus und da helfen dir natürlich Fake News, die Panik zu verbreiten, Falschinformationen zu streuen, damit du es leichter hast, sozusagen als Virus dich auszubreiten. Finde ich ein super interessanten spielerisches Konzept, damit Fake News noch quasi diese politische Ebene reinzubringen. Hat aber dazu geführt, wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, offiziell natürlich nicht, aber seit diesem Fake News Update ist das Spiel in China nicht mehr verfügbar.
Ja, in China, dem man ja irgendwie auch nachsagt, dass relativ starke Kontrolle irgendwie über die Nachrichten durch das durch die dortige Regierung ausgeübt werden. Ich glaube, gerade der Ausbruch dort ist ja irgendwie ein PR-Super-GAU und man versucht da an allen Ecken und Enden irgendwie das einzudämmen, wie darüber berichtet wird, beziehungsweise da quasi den Duktus der Nachrichtenerstattung irgendwie zu kontrollieren. Also ich habe das, auch da versuche ich mich irgendwie halbwegs informiert zu halten, wobei das natürlich nicht einfach ist und auch so pauschalisierend irgendwie, möchte ich nicht sagen, wie in China wird zensiert und bla bla bla. Es ist tatsächlich einfach eine Regierung, die extrem bemüht ist und die irgendwie...
Naja, aber dass in China zensiert wird, ist ja ein Fakt.
Das
ist
ja, genau, aber ich glaube, also dass man jetzt deswegen dieses Spiel gesperrt hat wegen des Virus, glaube ich jetzt, da will ich jetzt keinen irgendwie 1:1 Zusammenhang sehen, aber wegen der Fake News, das kann ich mir schon vorstellen, dass man das dann sperrt. Die Frage ist immer, wie sind solche Sachen entstanden und der Zensurapparat in China, der ist nicht sehr transparent, wie es sich für einen ordentlichen Zensurapparat gehört. Und die haben quasi auch keine Gründe angegeben, um sowas zu sperren. Wir haben es in der Vergangenheit immer mal wieder besprochen, wie viele Spiele dort verschwinden vom Markt oder irgendwie gestrichen werden. Ich finde es immer wieder in Anführungszeichen faszinierend, wie viele Mittel zur Verfügung stehen, um solche Sachen verschwinden zu lassen. Also ich wüsste gar nicht, wie einfach das wäre für die Bundesregierung, irgendwas hier, irgendein Spiel aus irgendwelchen Gründen hier zu sperren, wenn es nicht gerade irgendwie Hakenkreuze enthält. Also ich glaube, diese Apparate dahinter steht, sieht man da auch einfach nochmal in voller Aktion, dass es einfach wirklich ohne Angabe von Gründen Inhalte jeglicher Art irgendwie verschwinden können. Das Fake News Update ist natürlich jetzt besonders kritisch, weil wohl gerade die chinesische Regierung relativ viel versucht, den Anstrich, dass sie falsche Nachrichten verbreiten, irgendwie zu vermeiden und dann gerade in dem Zusammenhang irgendwie die Kontrolle über die Nachrichten zu halten während eines Virus-Outbreak, das ist vielleicht doch irgendwie ein Ticken zu viel ist, ein Ticken zu real und man das deswegen löscht. Oder beziehungsweise vom Markt nimmt. Wie gesagt, es gibt keine Stellungnahme. Ich fürchte, wir werden nie eine kriegen. Ich glaube, wenn wir so das Fake News Update rauspatchen, dann wird es trotzdem nicht wieder veröffentlicht. Also ich glaube, man ist dort gerade extrem vorsichtig, versucht Panik zu vermeiden, was ich zum gewissen Grad auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber dass man deswegen dieses Spiel sperrt, halte ich natürlich auch irgendwie für ein gutes Stückchen überzogen. Aber
ja, komplett.
Ja, wie gesagt, einfach, man weiß es nicht so 100%, ne? Aber ja.
Nein, aber es liegt natürlich sehr nahe, die Vermutung, weil das halt auch schon mal so stattgefunden hat und das Spiel vorher ja auch wirklich verfügbar war und auch ein großer Erfolg war in China. Also es war auch da in den Top-Charts oben drin. Und das bedeutet natürlich für ein britisches Indie-Studio schon ordentlich Umsatz. Wenn so ein Spiel in den Top-Charts in China verfügbar ist, dann ist es, glaube ich, dann kannst du da die Miete mitzahlen. Ja,
ja, wobei ich glaube, die haben gerade auch wahrscheinlich so ein Ticken. Also ich stelle mir vor, dass der, wer auch immer der Game Designer dahinter ist und der jetzt die Nachrichten liest, wie sich der Virus verbreitet, dass er auf der einen Seite sich in die Hände klatscht, wie schön seine Mechanik funktioniert und auf der anderen Seite, wie nah er doch da irgendwie mit der Tragödie von sowas umgeht. Also ich glaube, das ist nicht einfach für die Leute, ehrlicherweise. Das klingt vielleicht blöd, aber ich kann mir vorstellen, dass, also nicht, dass jetzt irgendeine Form irgendeine Verantwortung hat, aber du machst ein Spiel, was in einem fiktiven Szenario Menschen umbringt und du musst das irgendwie erhöhen und dieses fiktive Szenario ist eine Woche später so eine Quasi-Realität. Das ist natürlich bestimmt auch nicht ganz so einfach. Also kann ich mir vorstellen.
Klar, aber das Spiel gab es vorher schon und es ist wirklich der erste, es war nicht der erste und nicht der letzte Virus, der global die Menschheit bedroht.
Glaube ich auch gar nicht, aber ich sag nur, ich glaube, die Leute, die sowas machen, die sehen es als fiktionales Setting an bis zu dem Zeitpunkt, wo es passiert und ich glaube, dann machst du dir als Kreativer, der das quasi als Spielplatz hergenommen hat, machst du ja schon so deine Gedanken.
Ja, aber ich glaube, dass dafür gibt es das Spiel schon zu lange, als dass das jetzt, glaube ich, noch in den Entwicklern tickt.
Ich glaube nicht. Also ich glaube ehrlicherweise, dass die da schon jetzt irgendwie mit zu knabbern haben. Also wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wer diejenigen sind, die das gemacht haben. Also ich kenne sie. Ich weiß, wer es ist, aber ich kenne sie nicht persönlich. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube immer, wenn du in irgendeiner Art und Weise etwas als Plattform, als Spielplatz, als Schauplatz hernimmst und das wird dann auf einmal irgendwie, da dreht sich irgendwas und du bist näher an der Realität dran, als du das wolltest. Okay. Und zwar für dich immer eine Fiktion und dann kannst du dich natürlich irgendwie von distanzieren. Dann macht das emotional was mit dir. Also ich glaube nicht, dass man sich da vollends von irgendwie distanzieren kann.
Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, nee. Gut, dann kommen wir noch zu einer News, die tatsächlich nichts mit diesem Virus zu tun hat. Juhu. Und zwar geht es um GOG. Also GOG hat ein sehr lockeres Umtauschrecht, auch in der Vergangenheit gehabt. Sie haben ja kein DRM, was ja dann auch immer so ihr Alleinstellungsmerkmal war oder auch gerne für Marketingzwecke natürlich benutzt wurde, im Gegensatz zu Steam und ähnlichen Plattformen. Und GOG hatte ein lockeres Umtauschrecht, dass du 30 Tage nach dem Kauf das Spiel immer noch umtauschen kannst, aber mit der Einschränkung, dass du es noch nicht installierst, also noch nicht runtergeladen hattest. Ja, du konntest was kaufen und hattest dann quasi 30 Tage Umtauschrecht. Das wurde jetzt nochmal aus Kundensicht zumindest deutlich gelockert. Du darfst das Spiel jetzt auch runterladen, du darfst es auch installieren und du darfst es sogar schon spielen. Und GOG stellt sich jetzt eben marketingtechnisch so hin, dass sie eben halt einfach komplett auf Vertrauen setzen und sagen, wir legen das Vertrauen komplett in deine Hände, lieber Spieler, liebe Spielerin. Rückerstattung für 30 Tage nach Kauf, selbst wenn du es runtergeladen und gespielt hast, no questions asked. Du darfst jederzeit dein Spiel zurückgeben, denn wir wollen, dass du uns vertraust und wir vertrauen dir. Ja, das ist jetzt halt so diese neue Marketing-Schiene, die da aufgemacht wird. Aus Kundensicht erstmal geil, super. Ich kann völlig gefahrlos dieses Spiel kaufen. Ich kann es auch spielen. Ich kann es sogar durchspielen. Und wenn ich dann sage, aus irgendwelchen Gründen, hat mir nicht gefallen, ich möchte gerne mein Geld zurück, dann kann ich das einfach tun. Du bist ja Ex-Entwickler und auch viele Journalisten, ich auch, auf Twitter haben erstmal so eine Augenbraue gerümpft, was das für die Entwickler denn bedeutet und für die Entwicklerstudios, gerade für kleine Studios, die ein Spiel machen, was vielleicht nur 2-3 Stunden dauert oder selbst wenn es 5 Stunden sind, ist es wirklich so in deren Sinne. Ich habe dann nachgefragt, wie das denn läuft mit diesem Geld. Also muss jetzt ein Indie-Studio quasi 30 Tage lang das Geld erstmal im Gedanken wegstreichen und sagen, das habe ich noch nicht. Ich habe zwar ein Spiel verkauft, aber es kann ja sein, dass der oder diejenige das wieder umtauscht. Es hat sich insofern nicht so viel geändert, weil du bei GOG meines Wissens nach sowieso nach 30 Tagen erst dein Geld bekommen hast, weil ja dieses Umtauschrecht schon existiert hast. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass du es halt jetzt auch gespielt haben kannst, was ja durchaus eine Veränderung im Zahlungsfluss dann haben kann. Wie siehst du denn das, diese Änderung?
Also, wie gesagt, es hat sich in Anführungszeichen nicht geändert. Also dieses, normalerweise, diese Spielplattformen zahlen relativ lang verzögert aus. Also nehmen wir mal an, ich packe jetzt mein Spiel auf Steam und ich verkaufe das. Ich weiß nicht, wie es bei Good Old Games ist, zugegebenermaßen. Und dann kriege ich das Geld, den frühesten Geldfluss, den ich sehe, ist wahrscheinlich so 3-4 Monate nach Veröffentlichung. Also nachdem die Person das gekauft hat. Einfach weil da internationale Zahlung mit drin ist. Du hast da irgendwie den internen Zahlungsfluss bei Valve. Die melden das alles irgendwie zur Steuer an und so weiter. Also das geht alles irgendwie hin und her. Und bis du wirklich effektiv das Geld auf dem Konto hast, da vergehen Monate. Das gilt für die meisten Plattformen, also auch irgendwie für PlayStation. Da geht es einen Ticken schneller. Aber auch da hat man oft irgendwelche Verzögerungen. Und man sollte diese Verkaufszahlen, also ich kenne keinen Entwickler, der in Steam reingeht und sagt, ach geil, ich habe $20.000 auf dem Konto. Also das macht keiner, einfach weil das wäre ziemlich fahrlässig. Klar, wenn ich jetzt irgendwie einen fetten Launch habe und dann sehe ich, okay, ich habe so und so viele, 1.000, 10.000 oder 100.000 Einheiten verkauft, dann ist das natürlich schon auch irgendwie was, wo man einen gewissen finanziellen Wert dahinter packt. Aber ich glaube, da fallen dann auch diese prozentualen Refunds nicht mehr so wahnsinnig ins Gewicht. Ehrlicherweise, glaube ich, konnten es die Leute ohnehin schon machen. Also jeder, der irgendwie Good Old Games irgendwie nutzt, hat das halt dann wahrscheinlich runtergeladen. Man kann ja diesen Client beenden. Good Old Games ist ja stolzerweise DRM-frei. Also das heißt, man kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie viel dieses Spiel gespielt wurde. Also man baut sich da nochmal irgendwie einen Feedback-Loop im Spiel, der quasi überprüft wurde, das Spiel gestartet, auch wenn es ganz offline war, und gibt es dann an den Server zurück und an den Client, und dann darüber weiß man das. Also ehrlicherweise, glaube ich, konnten es die Leute ohnehin schon machen, nachdem das DRM...
Runterladen musstest du ja, also nach dem Runterladen konntest du es nicht mehr umtauschen früher.
Ah, okay, das war nach dem Runterladen. Okay, alles klar, genau. Das ging tatsächlich effektiv ums Spielen. Nee. Ja. Ja, also ich glaube, es wird sich nicht wahnsinnig viel ändern, ehrlicherweise. Ich verstehe, dass man gerade bei kurzen Spielen, dass man da jetzt irgendwie Sorgen hat. Ich glaube, der in Anführungszeichen geringe Prozentsatz von Leuten, die irgendwie arschig genug sind, das dann irgendwie zu refunden, nachdem sie es einmal komplett durchgespielt haben, die haben sich davor dann wahrscheinlich irgendwie woanders geholt. Also ich meine, es ist jetzt zugänglicher und einfacher. Also ich nehme an, der Prozentteil von diesen Leuten wird schon ansteigen, das muss man zugeben. Mhm. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wenig Leute das anwenden. Ich glaube, es ist ein relativ geringer Prozentsatz. Und der Unterschied zu dem, was es schon mal gab, diesen Backlash von wegen, also zum Beispiel bei G2A oder sowas, ist, dass die Spieleentwickler nicht effektiv Geld zurücküberweisen müssen, sondern dass sie das ist quasi nichts, was sie irgendwie auf dem Konto hatten, müssen es zurückgeben, sondern es ist halt was quasi in Anführungszeichen nur nicht ausgezahlt wird. Also es ist natürlich bitter, aber ehrlicherweise glaube ich jetzt, dass wenig Leute ein Spiel runterladen, 30 Tage lang spielen und dann sich das Geld zurückholt. Dieser Prozentsatz wird extrem gering sein. Und das sind die gleichen Leute, die es auch piraten normalerweise.
Ich meine, das macht es ja auch nicht legaler. Also wenn du ein Spiel runterlädst von GOG, es hat ja kein DRM und du tauschst es dann wieder um, dann hast du ja die DRM-freie Version noch auf deinem Rechner. Wenn du es dann spielst, ist es ja im Endeffekt eine Raubkopie. Also eine Kopie, eine illegale Version. Raubkopie ist ein blödes Wort. Es ist ja in dem Moment eine illegale Kopie. Dann macht es eigentlich keinen Unterschied mehr, ob du diese Exe jetzt von Pirate XY Bay Tralala runtergeladen hast oder eben von GOG und nicht bezahlt hast. Also im Endeffekt hast du eine Kopie und keine Lizenz, oder? Also von daher macht es eigentlich keinen Unterschied, woher du dann diese Version hast, wenn du eben das Geld dann zurückgetauscht hast. Wenn du es jetzt aber, das Einzige, was jetzt legal ist, ist ja quasi Spiel runterladen, komplett durchspielen, innerhalb dieser 30 Tage wieder zurückgeben. Das ist jetzt halt eine legale Variante für Leute, die halt dieses moralische Empfinden, was denen egal ist. Also es ist jetzt quasi in der Form legal, wenn du es in diesem Zeitraum spielst und zurückgibst. Moralisch ist aber wirklich diese Vertrauensebene da, dass du halt ein Spiel umsonst gespielt hast und der Indie-Entwickler daran nichts verdient. Und ich glaube aber, dass GOG gerade so mit ihrem gesamten Auftreten und von der gesamten Art, wie sie eben auch mit diesen DRM-frei und so weiter umgehen, du kannst das Spiel ja theoretisch auch weitergeben, auch wenn es nicht legal ist, dass sie damit sich schon so ein Image aufgebaut haben, auch eine gewisse Zielgruppe anzuziehen. Ja. Und diejenigen, die das sowieso ausnutzen und denen die Entwickler sowieso egal sind, das sind vielleicht ein paar Prozent, die jetzt dann halt sagen, oh geil, das ist jetzt ja noch leichter, das über GOG mir zu holen. Aber das sind auch die Leute gewesen, die das halt vorher woanders sich hergeholt haben. Also ich glaube, dass du zwar mehr von denen auf die Plattform kriegst, ja, aber die da vielleicht dann auch irgendwann dieses Moralsystem ja entwickeln. Also von daher könnte das im Endeffekt sogar positiv sich auf die Entwickler ausüben, dass man ein paar von den Leuten, die Kopien gespielt haben, bei GOG dann landen, weil es eben dieser Zugang jetzt ein Ticken leichter ist. Ähnlich wie bei Netflix und Co., der Zugang wird leichter. Und dann sagst du halt irgendwann, alles klar, das tausche ich jetzt nicht um, das Spiel war wirklich gut. Also im Endeffekt kommt, glaube ich, sogar mehr dabei rum. Und bleibt mehr hängen bei den Entwicklern.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube,
im Longtail.
Also vielleicht vergessen mehr Leute, dass sie irgendwie das eigentlich refunden wollten. Also, wie gesagt, ich glaube, die Leute, die sowas geschäftsmäßig und irgendwie als.
Nein, Hobby aber meinst betreiben, du nicht, dass dieses Moralsystem auch sich dadurch entwickeln kann, dass man halt sagt, okay, ich muss mir es jetzt nicht mehr illegal runterladen, ich habe ja keine Gefahr, ich lade es mir jetzt einfach von GOG runter, spiel's und tausche es dann um. Und wenn du dann aber total begeistert von dem Spiel bist, wenn du vorher eine Kopie dir geholt hast, dann kommst du vielleicht nicht unbedingt auf die Idee zu sagen, ich gehe jetzt auf das Studio und kaufe mir die itch.io-Version, ja, um die quasi zu belohnen. Das gibt's ja, sicherlich auch. Aber das ist nochmal eine größere Hürde, als wenn du sagst, alles klar, ich habe jetzt den fiesen Plan, mir das Spiel runterzuladen, durchzuspielen und zurückzugeben. Und dann merkst du beim Spielen, oh, das Spiel hat mich berührt, ich bezahle dafür, ich tausche es nicht um. Also die Wahrscheinlichkeit ist doch jetzt sehr viel höher, als zum Entwickler zu gehen und dem nachträglich noch Geld zu geben.
Okay, das also das passiert nicht. Also, dass jemand nachträglich zu einem Entwickler geht, also ich glaube, da gibt es irgendwie 0,02% der Menschen, die sowas machen. Ich weiß nicht, inwiefern sich das nicht irgendwie geoffsettet wird durch den Fakt, dass halt extrem viele Leute dann wahrscheinlich jetzt GOG nutzen, um genau das zu machen. Also, ich glaube, am Ende ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube nicht, dass es um wahnsinnig hohe Beträge gibt. Es spielt halt einfach quasi in die PR von GOG rein. Guck mal, wie freundlich wir euch gegenüber sind, wie sehr wir euch vertrauen, wie sehr wir euch lieben. Ich finde ehrlicherweise die Regelung von Steam ein bisschen besser. Also ich habe diese 14 Tage und 2 Stunden. Also wenn ich das Spiel länger als 2 Stunden gespielt habe, kann ich es nicht mehr refunden. Beziehungsweise kann ich es nicht mehr ungefragt refunden. Man kann es immer noch refunden. Man muss halt nur irgendwie einen Grund angeben. Also es ist fein. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie die Welt verändert. Es ist halt irgendwie so ein weiterer Schritt. Und ich glaube, da geht es irgendwie mehr darum, dass man halt irgendwie das Ganze auf dem Rücken der Entwickler austrägt und nicht irgendwie da als Plattform Verantwortung bei sich selber sucht, sondern das geben die alles weiter. Also dieser Schritt kostet Good Old Games keinen Pfennig. Genau. Und ich glaube, das ist das, was die Leute aufregt. Also, und das kann ich auch nachvollziehen.
Eben, es ist eine Erhöhung der eigenen Userbase, aber auf dem Rücken der Entwickler, die möglichst kleine Spiele machen im Endeffekt.
Ja. Genau, und du wirst auf unserer Plattform sein, also nimmst du das hin, friss oder stirb. Ja. Das finde ich auch nur so mittel. Also, dass man das auch ohne in Absprache mit irgendwie Entwicklern macht oder so. Da ist Steam inzwischen deutlich besser.
Mhm. Also, ich hätte es halt auch cool gefunden, ja, wenn GOG irgendwie gesagt hätte, also gut, wir vertrauen unseren Usern, aber dann tragen wir halt auch irgendwie einen Teil der Kosten mit, wenn dann dieser Refund irgendwie zu eine gewisse Grenze überschreitet, weißt du? Also das hätte ich jetzt quasi, dann wäre es noch ein ehrlicherer Schritt gewesen, wenn GOG gesagt hätte, hier in die Studios, wir übernehmen dann die Hälfte der Kosten, wenn das jetzt irgendwie einen bestimmten Threshold übersteigt oder ja, sowas. Das wäre doch eine schöne Aktion gewesen, aber nein. Wie du gesagt hast, null Risiko für GOG. Kann man nur hoffen, dass es eben nicht zu sehr ausgenutzt wird.
Das, und ich glaube, sie machen sich damit halt nicht unbedingt beliebt. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Entwickler zweimal drüber nachdenken, ob sie dann auf die Plattform wollen. Aber ja, also ich glaube auch, Tropfen auf einen heißen Stein, das ist alles irrelevant, wenn ich meine Games dann direkt in meine Iris streame. Und dann ist es egal.
Wunderbar. Gut, das war's mit uns hier heute für Lean News. Wir hören uns gerne nächste Woche wieder. Also wir senden jetzt nicht fix jede Woche, aber so alle so 2-3 Mal im Monat gibt's auf jeden Fall dieses Format Lean News. Würden uns freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Robin.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.